Um attraktiv am Markt zu sein, besetzt man die Megatrends. Das ist jetzt Wasserstofftechnik, E-Commerce, das sind neue Studiengänge, die wir für alle öffnen. Und damit wächst es quasi dual gleichzeitig mit.
Bei den neuen Studiengängen ist es aber schon zu beobachten, dass es sozusagen gleich als Marketingmittel genutzt wird. Also die neuen Studiengänge setzen gleich auf diese duale Variante und promoten das dann auch, um dann schnell möglichst viele Studierende dann für neue Studiengänge auch zu gewinnen.
Herzlich willkommen zu Arbeit, Bildung, Zukunft, dem Podcast von Dr. Lukas Kagebauer, in dem Wissen aus der Wissenschaft anwendungsnah für Unternehmen und Interessierte dargestellt wird.
Vielen Dank, Herr Christel und Herr Leitsch, dass Sie sich Zeit nehmen für den Podcast. Wir haben jetzt ja schon eine Einordnungsfolge gemacht, wo wir über das Thema duales Studium gesprochen haben und die groben Rahmenbedingungen von der Metaebene sozusagen. Und das duale Studium ist tatsächlich ja ein Modell, das die Praxis und das duale System verknüpft mit dem theoretischen akademischen System und das Beste aus beiden Welten in Anführungszeichen zusammenbringt. Ich habe selbst ja lange Jahre hier auch in der beruflichen Bildung gearbeitet und weiß, dass gerade bei Betrieben das sehr geschätzt wird als Modell und auch für viele junge Leute das sehr, sehr spannend ist. Und ich möchte mit Ihnen heute darüber sprechen, was macht denn dieses duale Studium zum Erfolgsmodell? Wo sind vielleicht auch Herausforderungen, die es zu überwinden gibt, um dann vielleicht auch ein bisschen konkreter nochmal reinzugehen? Ja, was sind denn das für Studiengänge, die gerade von den Betrieben nachgefragt werden, die auf der anderen Seite auch an den Hochschulen entwickelt werden? Ist es denn so einfach zu sagen, auf Knopfdruck hier so ein neues Modell aufzumachen? Was steckt da dahinter? Was steckt unter der Motorhaube? Und das sollte jetzt erstmal vom Intro und Monolog gewesen sein. Herr Christel, Herr Leitsch, schön, dass Sie da sind.
Ja, sehr vielen gerne. Dank für die Einladung.
Genau, ich würde vielleicht sagen, bevor wir starten, vielleicht können Sie noch mal 2-3 Sätze zu sich sagen selbst, was Sie an der Technischen Hochschule in Würzburg und in Schweinfurt machen, welche Studiengänge Sie betreuen und in welchem Schwerpunkt Sie sehen, und dann steigen wir einfach direkt mal ein, ne? Herr Christel, vielleicht starten Sie.
Genau, ja. Meine THWS-Geschichte begann vor ziemlich exakt 10 Jahren. Da wurde ich berufen an die Fakultät Maschinenbau für den Fachbereich Technische Mechanik. Das heißt, in der Lehre bin ich in den Grundlagenmodulen in verschiedenen Ingenieurstudiengängen unterwegs und seit fast 8 Jahren betreue ich jetzt das im Nebenamt, im Kontext dualen Studium, bin da der Beauftragte. Das heißt, bin Schnittstelle zu den Unternehmen, zu den Kammern und natürlich zu unseren Studierenden. Mhm.
Ja, ich bin Steuerberater, gelernter sozusagen, bin seit 3 Jahren jetzt berufen hier in Würzburg am Standort an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, jetzt ja THWS Business School, Professor für Steuern und Rechnungswesen. Und jetzt auch relativ schnell, dann habe ich das Amt übertragen bekommen, Beauftragter fürs duale Studium am Standort Würzburg.
Mhm. Also man sieht schon hier gerade, die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt zeichnet sich eben schon durch technische Ausrichtung aus, aber eben auch durch kaufmännische Studiengänge, wirtschaftswissenschaftliche Fakultät da ganz vorne dran zu nennen. Aber ja, es gibt natürlich auch noch weitere Fakultäten. Was das duale Studium angeht, Wie haben sich die Zahlen denn da entwickelt in den letzten Jahren? Wir wissen es ja von den dualen Berufsausbildungszahlen. Die reinen Eintragungen sind in den letzten Jahren, insbesondere mit Corona, schon ziemlich zurückgegangen. Viele reguläre Studiengänge, auch technische, stehen schon ziemlich stark unter Druck. Wie ist es denn bei den dualen Studierenden?
Also da können wir eigentlich über die letzten Jahre hinweg im Schnitt zweistellige Zuwachsraten verzeichnen. Letztes Wintersemester, der jüngste Datenbestand, hatten wir knapp 500 Dualstudierende insgesamt, also Standort Würzburg und Schweinfurt zusammen. Das heißt da eigentlich entgegen des Trends deutliches Wachstum.
Mhm. Und woher kommt das oder kann man das beziffern? Ich meine, bei den normalen Studierenden weiß ich, also in normalen Anführungszeichen, kommt da ein starkes Wachstum aus dem Ausland. Ist es auch bei den dualen Studierenden so oder ist es auch der Zuwachs hier von inländischen Studierenden allein?
Also meines Wissens nach ist der Zuwachs nur von inländischen Studierenden tatsächlich. Also das entgegen des allgemeinen Trends, den wir tatsächlich auch bei uns beobachten, ist da trotzdem ein Wachstum zu sehen.
Ja.
Gründe, ich denke mal, durch die Akkreditierung, wenn wir später zu sprechen kommen nochmal, dann nimmt das Ganze jetzt auch bayernweit nochmal ganz schön an Fahrt auf, erlangt mehr größere Bekanntheit bei den Unternehmen, bei den Studierenden auch, mehr Marketing wird gemacht, das wäre jetzt mein Erklärungsansatz.
Den Fachkräftemangel haben wir ja de facto. Und im dualen Studium haben wir natürlich als großes Plus noch die Marketingaktivitäten der namhaften Praxispartner, die wir haben. Ne? Sind große Global Player, die natürlich Dualstudierende nach wie vor akquirieren. Das ist, denke ich, der große Vorteil. Die MINT-Fächer leider sind bei Studieninteressierten verrufen, im Sinne von zu aufwendig, zu trocken, was ich persönlich überhaupt nicht finde. Aber wir haben natürlich das große Plus der Praxispartner.
Das heißt also, man hat von beiden Seiten im Grunde ja den positiven Zuspruch. Das zeigt sich dann eben in den stabilen Zahlen, weil, wie gesagt, die anderen Studiengänge beziehungsweise auch im Ausbildungssystem sind die Zahlen rückläufig. Die Betriebe wissen es sehr zu schätzen, weil man sich Personen holt, die man frühzeitig bindet, die man dann auch entwickeln kann und die dann gleichzeitig parallel beide Modelle durchlaufen. Und die jungen Leute, da spielt sicherlich auch der Faktor Gehalt und Geld verdienen eine Rolle und vielleicht auch der Faktor Sicherheit wird, glaube ich, oft unterschätzt, dass gerade die Generation Z, die wir ja hier in der Regel dann finden in den Studiengängen, nämlich nicht nur auf Purpose aus sind und Freizeit und so weiter, sondern eben durchaus ein sehr hohes Bestreben haben auch nach Sicherheit. Ja. Und das könnte schon auch, können Faktoren sein, die, glaube ich, da maßgeblich eine Rolle spielen.
Genau, also aus meiner Sicht ist es eine Win-Win-Win-Situation für alle Seiten. Sie haben jetzt die Betriebe und die Studierenden genannt, aber auch für uns als Hochschule. Also es ist durchaus Konsens, dass eigentlich die Dualstudierenden als besonders engagiert, motivierte Studierende gelten. Hohe Anwesenheitsquote in den Vorlesungen ist da zu verzeichnen. Also auch wir als Hochschule haben gerne Dualstudierende. Also für alle Seiten ist das eigentlich, gibt's Vorteile.
Das denke ich auch. Das Erfolgsmodell ist dadurch, dass alle profitieren. Die Betriebe sichern sich frühzeitig, wie Sie genannt haben, in dem War for Talents. Potenzialträger können die während der Praxisphasen im Studium schon hinentwickeln auf die spätere Zielposition. Die Studierenden haben finanzielle Unabhängigkeit, sind nicht gezwungen, irgendwelche Nebenjobs anzunehmen während des Studiums. Thema Zeit hatten wir vorhin. Das ist unter Umständen, erhalte ich das Feedback, Dualstudierende sagen, das ist eigentlich einfacher, weil wir uns aufs Studium konzentrieren und unser festes monatliches Gehalt haben. Und wie Kollege Leitsch schon sagt, die Hochschule profitiert genauso. Ja, wir sind ja auch verpflichtet zum Wissenstransfer. Wir haben eine enge Bindung zu unseren Praxispartnern, zu den Unternehmen in der Region. Und so begründet sich der Erfolg. Mhm.
Weil wir jetzt gerade das Thema Zeit angesprochen haben, vielleicht da können wir noch mal kurz drauf eingehen. Das ist ja tatsächlich der Vorwurf, dass man sagen würde, das Argument, das Gegenargument, ich habe wesentlich weniger Freizeit, weil ich eben nicht Semesterferien habe, analog zu den normal regulär Studierenden, weil ich dann meine Urlaubstage habe, die ich als Dualstudierender fest im Vertrag stehen habe, aber eben in der anderen Zeit entweder arbeiten muss oder eben dann in der Hochschule bin. Auf der anderen Seite, wenn man mal so drüber nachdenkt und seine eigene Studienzeit reflektiert, dann weiß man, dass spätestens so ab dem zweiten, dritten und dann, wenn es nach hinten rausgeht, höheren Semestern, dass die Semesterferien ohnehin entweder dann dazu genutzt werden müssen, dass man selber arbeitet, um Geld zu verdienen. Und das ist ja hier schon widerlegt. Und auf der anderen Seite ist da meistens auch ganz schön was zu tun für entweder Arbeiten oder für Projekte, sodass ich glaube, dass sich relativ schnell relativiert dieses Argument. Und dann überwiegen aus meiner Sicht einfach die anderen Argumente, dass man dann wirklich schon ziemlich gut im Boot ist, im Sattel ist und eine gute Perspektive hat, ja.
Also ich denke auch unterm Strich ist es effizienter, dual zu studieren, weil das Theoriewissen, das ich in der Vorlesungszeit erwerbe, vertiefe ich in der Praxisphase. Das merkt man in den Lehrveranstaltungen, dass die Dualstudierenden das deutlich besser vernetzen, das Wissen deutlich besser verinnerlichen und unterm Strich so Zeit sparen. Sie tauschen sich innerhalb ihrer dualen Kommilitonen aus, die Firmen bieten oft noch Lehrgänge an. Das heißt, unterm Strich, es ist ja, verplant, aber nicht weniger Zeit als ein regulärer Studierender.
Ja, und man muss ja auch sehen, also ich habe vor kurzem gelesen, es sind deutlich über 90% der Studierenden, die nebenbei arbeiten müssen, um sich das Studium zu finanzieren. Und auf der anderen Seite machen die ja was Studienrelevantes. Und damit ist ja sozusagen gleich die Befruchtung sozusagen, was ich vielleicht noch in der Vorlesung hatte in dem Semester, schaue ich mir jetzt in den Semesterferien in der Praxis an und dadurch spare ich mir vielleicht einen Lernaufwand auch an der Stelle, als wenn ich jetzt irgendwo kellnern gehe oder so. Also da ist ja auch ein Vorteil dann da.
Wie ist denn das jetzt? Klar, wir steigen jetzt ein über duale Bachelorstudiengänge, aber im Grunde ist ja dann die Fortsetzung auch unmittelbar möglich. Das heißt, auch der duale Master ist in den meisten Fällen dann auch entweder am Standort oder an anderen Standorten möglich und realisierbar. Das heißt, ich steige jetzt in einen bestimmten Studiengang ein und bin dann mit meinem Bachelor irgendwann durch und dann kann ich auch noch, natürlich denke ich in Absprache mit dem Betrieb, sowas muss immer natürlich da eng mit den Praxispartnern zusammenlaufen, aber dann auch in den Master einsteigen.
Das ist natürlich die logische Konsequenz, dass man gerade die Potenzialträger weiterentwickeln will, einen Weg frei machen Richtung Promotion vielleicht später über den Master. Das erleben wir auch. Ja, das sind natürlich weniger als die Bachelor-Dualstudierenden. Da geht auch der Trend hin vielleicht zu Teilzeitstudiengängen, dass die Firmen eher weniger komplett verzichten auf die neuen Potenzialträger, sondern eher Teilzeitstudiengänge anstreben. Das erleben wir schon auch und wollen auch den Anforderungen gerecht werden.
Aber jetzt hier zum Beispiel, wenn wir über Schweinfurt sprechen oder Würzburg auch, hier gibt es sowohl die dualen Bachelor als auch die dualen Master in bestimmten Bereichen natürlich. Ne?
Ganz genau, ja, ja. Also Akkreditierung wurde schon angesprochen. Also wir haben jetzt auch in den Fakultäten das Go für die Masterprogramme, dass die auch dual explizit reakkreditiert werden. Das heißt, es besteht auch für Masterstudiengänge die Möglichkeit.
Vielleicht können wir da gleich auch nochmal bleiben bei dem Thema der Akkreditierung. Da ist ja tatsächlich einiges im Gange aktuell gerade, was wirklich dieses den dualen Ansatz angeht. Lassen Sie uns doch da nochmal ein bisschen reinblicken, weil das oftmals ja für die Betriebe, sage ich mal, nicht ganz so greifbar ist, was bei Ihnen unter der Oberfläche passiert, muss ja auch nicht unbedingt sein, aber dass man eben versteht, dass da gerade im Sinne der Qualitätssicherung und der Entwicklung der Studiengänge Akkreditierungen auch laufen, die durchaus für Sie an der Hochschule auch eine ganz schöne Arbeit und Herausforderung dann abbilden, ne?
Genau, das hat ja vor ein paar Jahren in Bayern sozusagen an Fahrt aufgenommen, dass sozusagen beschlossen wurde, dass die Studiengänge an den Fachhochschulen dual akkreditiert werden. Das ist dann ähnlich wie in Baden-Württemberg, dass die Studierenden dann auch wirklich einen Dualabschluss, einen Dualstempel sozusagen auf ihrem Abschlusszeugnis haben. Wohingegen der Unterschied ist, dass bei uns die Dualstudierenden ganz normal in den regulären Studiengängen integriert sind. Also die haben jetzt durch die Akkreditierung kriegen die eine engere Verzahnung, haben dann einzelne Module, die nur die Dualstudierenden sozusagen besuchen, aber in einem Großteil der Vorlesungen sitzen die normal in den regulären Vorlesungen der Nicht-Dualstudierenden sozusagen. Also ändert sich eigentlich gar nicht so viel für die Studierenden tatsächlich.
Ja, man muss vielleicht noch wissen, in Bayern ist eben die Besonderheit, dass es keine explizit dualen Hochschulen gibt, sondern die Politik hat entschieden, nein, die staatlichen Hochschulen decken das Programm mit ab. Und die Akkreditierungsverordnung, die seit einigen Jahren in Kraft ist, schreibt eben vor, wo dual draufsteht, muss auch dual akkreditiert sein. Das zwingt uns dazu, diese Verzahnung auf den Ebenen inhaltlich, organisatorisch, vertraglich auch nachzuweisen. Und deswegen ist es ein Muss, dass es eine Vereinbarung zwischen Unternehmen und Hochschule gibt, zwischen Unternehmen und Studierenden. Aber wichtiger eben auch, dass man inhaltlich die Verzahnung darstellt. Da gibt es verschiedene Mechanismen wie Praxispläne, dass man eben den Unternehmen Empfehlungen gibt, zu welchem Zeitpunkt im Studium hat die Studierende welche Kompetenz und wie setzt man den am besten in den Praxisphasen ein.
Ich durfte hier bei der Tagung Expert Dual, die jetzt vor kurzem hier in Würzburg stattgefunden hat, also es ist ja im Grunde eine bundesweite Veranstaltung gewesen, auch teilnehmen. Und da durfte ich in einem Panel sein, wo wir drüber gesprochen haben, genau diese Verzahnung und diese Besonderheit, dass man eben den Dualstudierenden nochmal das ein oder andere Handwerkszeug zusätzlich an die Hand geben muss oder in den Kasten legen muss für genau diese Verzahnung. Vielleicht können wir da nochmal kurz drauf eingehen, was sind das vielleicht für Module, was sind das für Bausteine, weil ja in der Regel, das haben Sie auch gesagt, Herr Leitsch, in der Regel sind die ja zusammen in einem Studiengang, aber eben vielleicht, um dieses Transferwissen noch stärker hinzubekommen oder diese Kompetenz, das Wissen zwischen Praxis und Theorie direkt abzugleichen, was kann man da anbieten? Was machen Sie da zum Beispiel an der Hochschule hier? Was?
Genau, also das ist dann Transferkollegium nennt sich das. Das ist das Modul, was eigentlich jetzt bis jetzt in allen dual akkreditierten Studiengängen dann implementiert wurde. Das ist ähnlich wie bisher die normalen oder nicht dualen Bachelor, die müssen ja auch ein Praxissemester, ein Praktikum machen und die haben auch ein Praxisseminar danach, wo sie sozusagen nochmal über das Praktikum reflektieren, einen Praxisbericht schreiben. Und so ähnlich kann man sich das vorstellen, nur dass es halt parallel vom ersten bis zum vierten Semester schon mitläuft. Da treffen sich dann nur die Dualstudierenden mit einem Professor und reflektieren über ihre Praxisphasen sozusagen. Die jeweils kurz zurückliegenden erzählen, was sie da gemacht haben, schreiben einen Praxisbericht, tauschen sich aus über ihre Erfahrungen. Das ist so das Hauptelement, was jetzt in allen Studiengängen implementiert wird.
Gut, dazu kommen noch in den Ingenieurstudiengängen zumindest viele praktische Studienleistungen. Projektarbeiten, sind die Praxispartner eingeladen, Themenstellungen aus der Industrie, aus dem Betrieb zu stellen, die die Dualstudierenden bearbeiten. Oder Laborversuche, ja, dass man wirklich die inhaltliche Verzahnung auch für solche praktische Studienleistungen mit verwendet. Ja, das müssen wir eben dokumentieren, damit es im Akkreditierungsrat dann das Profilmerkmal dual auch erhalten.
Ja, jetzt ist das ja und natürlich erst ein Punkt noch, die Bachelorarbeit. Genau. Die Bachelorarbeit nicht zu vergessen. Die wird auch im dualen Studium sozusagen vorgeschrieben mit dem Praxispartner, in Zusammenarbeit mit dem Praxispartner geschrieben.
Ah, okay, ja. Klar, logisch. Jetzt aber noch die Frage, merken Sie das dann in der Praxis auch? Also diese Kompetenz oder die Skills, die dann natürlich im Durchschnitt bei den Dualstudierenden mitgebracht werden, unterscheiden die sich dann nochmal in der Arbeit? Also wenn Sie mit den jungen Leuten arbeiten, können die stärker reflektieren? Sind die vielleicht, weil die auch direkt in der Praxis sind, bringen die Sachen mit rein, die vielleicht ein in Anführungszeichen regulär Studierender noch nicht so mit reinbringen kann?
Also unbedingt. Also wenn ich in den Grundlagenvorlesungen dual Studierende, die erkennt man relativ schnell, die machen die Augen weit auf und saugen das Wissen regelrecht auf, weil sie Antworten auf bekannte Fragen geliefert kriegen. Ja, sie haben sofort den Praxisbezug und nehmen das in der Veranstaltung schneller an und vertiefen das später in den Praxisphasen. Und dadurch hat man schon einen wesentlich besseren Wirkungsgrad in der Wissensvermittlung.
Bei den Nicht-Dual-Studierenden merkt man sowas später. Also die haben ja dann auch ihre relevanten Werkstudententätigkeiten, aber meistens erst später, meistens erst in den letzten zwei Semestern. Und da merkt man das in den Schwerpunktveranstaltungen zum Ende des Studiums dann auch, die einen Werkstudentenshop haben, die bringen mehr ein. Aber bei den Dualis einfach früher. Also die sind ja dann ab dem ersten Semester schon, die fallen auf in den Vorlesungen auf jeden Fall.
Also ist es tatsächlich auch eine gute Chance eigentlich, um dieses Wissen, das da auch tatsächlich bei den jungen Leuten ist, einzubringen, auch um vielleicht die anderen teilhaben zu lassen, eben zu dem früheren Zeitpunkt. Wenngleich es natürlich auch eine Herausforderung ist in der Didaktik, dann in der Wissensvermittlung, weil man natürlich unterschiedliche Gruppen schon vor sich sitzen hat. Das ist mir zumindest auch klar geworden hier bei der Fachveranstaltung, dass es ja ganz unterschiedliche Ausrichtungen gibt und Hochschulen. Da gibt es dann welche, bei denen sind praktisch in den Studiengängen nur Dualstudierende. Dann sind welche, die haben fast nur Regulärstudierende und 1-2 Dualstudierende. Also das unterscheidet sich bundesweit natürlich auch sehr, sehr stark. Und dementsprechend wahrscheinlich muss auch die Ausgestaltung der Studiengänge zumindest im Detail dann sich regional sicherlich auch unterscheiden, je nachdem, wie ich hier aufgestellt bin.
Ja, dennoch sehe ich das schon als Katalysator, Dualstudierende. Durch die Fragen, die gestellt werden, durch die konstruktiven Anregungen profitieren die, ich sage mal, nicht dualen, regulären Studierenden ungemein mit. Ja, das, und wir haben Studiengänge in den Ingenieurbereich, da ist jeder dritte Studierende Dualstudierende. Also das haben wir einen sehr hohen Anteil und das schreiben wir uns ja auf die Fahnen, praxisnahe Ausbildung. Das lebt natürlich dann auch in der Lehrveranstaltung vom Dialog.
Also in den Vertiefungsvorlesungen mache ich das regelmäßig so, weil da haben wir auch immer einen ganzen Tag, da ist auch ausreichend Zeit, dass ich am Anfang morgens vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mehr Zeit nehme und die Studierenden einfach frage, welche komplexeren Fälle sie vielleicht gerade in ihrer praktischen Tätigkeit auf dem Tisch haben. Und da kommt immer viel Gutes dabei rum und da profitieren dann auch die anderen, die eben nicht so viel praktische Einsichten haben, einfach mal so, dass die erzählen, was hab ich so jetzt gemacht im Büro.
Ja. Also ich kann es bestätigen, tatsächlich hier auch selbst bei Vorlesungen an der Uni, wo es sich auch immer mehr häuft, dass sie neben den ganz regulär Studierenden auch Leute dazu bekommen, die vorher eine Ausbildung gemacht haben, also wirklich eine ganz normale duale Ausbildung abgeschlossen haben. Und die bringen tatsächlich oftmals genau auch diese Praxisperspektive mit rein. Ja? Denen fehlt vielleicht noch so ein bisschen dieses Grundlagentheorie-Wissen, dass die anderen sich über die längere Zeit an der Schule sich angeeignet haben. Aber sowas kann man, glaube ich, relativ flott aufholen. Und dann profitieren die schon davon, dass sie die Sachen sehr schnell transferieren können. Und das macht tatsächlich auch für den Lernenden dann Spaß, wenn sie einfach viel stärker in die Diskussion gehen können und weniger rein die Theorie vorlesen oder vermitteln müssen. Also ich denke, da entwickelt sich ohnehin ja die Didaktik in vielen Bereichen hin. Aber nur so als Spiegel, sowas merkt man tatsächlich auch an der Universität. Also schon ganz spannend. Ich hatte es ja mal angeteasert und schon mal zumindest angedeutet, so die etwas platte Frage, die natürlich muss man die relativieren, aber Kann man einfach so neue duale Studiengänge entwickeln, gerade wenn sich Bedarfe auftun? Ich sage es jetzt mal so, weil wenn man sich anguckt, was sich entwickelt und welche dualen Studiengänge mittlerweile existieren, dann merkt man doch, dass viele Megatrends in Anführungszeichen oder Technologiethemen, die gerade eben sehr prägend sind, sich relativ schnell schon auch in dualen Studiengängen wiederfinden, was ja sehr positiv ist. Also das, ich meine tatsächlich, man kann schon auch dem Bedarf in einer gewissen Weise folgen. Wir wissen ja, bei den Ausbildungsberufen generell ist das alles etwas, sag ich mal, weniger dynamisch, was aber auch okay ist. Da sind natürlich die Berufsbilder auch sehr offen formuliert. Die Ausbildungsordnungen, das Berufsbildungsgesetz lässt da noch einen Rahmen für die Gestaltung, und da geht man eher über Zusatzqualifikationen und weniger über neue Berufe, wenngleich mit dem E-Commerce-Kaufmann man ja auch, oder die Kauffrau, man einen neuen Beruf jetzt mal geschaffen hat. Aber das ist deutlich weniger dynamisch als jetzt bei den dualen Studiengängen. Also vielleicht, natürlich kann man nicht einfach ad hoc einen Studiengang entwickeln, das ist schon klar, aber vielleicht können Sie mal erzählen, wie entsteht denn dann so ein neuer Studiengang? Weil wir haben ja doch hier einige spannende Sachen, sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich, mittlerweile am Start.
Also bisher ist es bei uns ja so, dass die bestehenden Studiengänge sollen alle dual ausgebaut oder akkreditiert werden. Also da gibt es ganz klar die Vorgabe der Hochschulleitung, dass es gewünscht ist, dass alle Studiengänge auch dual studierbar sind. Und das ist gerade so unser Projekt, wo seit jetzt ein, zwei Jahren läuft, noch ein paar Jahre, dass wir nach und nach alle Studiengänge im Rahmen einer normalen Akkreditierung dann auch dual diese Verzahnungselemente aufnehmen. Also wenn jetzt ein neuer Studiengang entsteht, ist es erstmal nicht sozusagen der Treiber des Duale, sondern das ist einfach, der Studiengang wird neu erstellt und dann wird er auch dual akkreditiert, also dual studierbar sein, sozusagen.
Genau, also generell entwickeln wir keinen explizit dualen Studiengang, sondern einfach, um attraktiv am Markt zu sein, eben besetzen wir die Megatrends. Ja, ob das jetzt Wasserstofftechnik, E-Commerce ist, das sind neue Studiengänge, die wir für alle öffnen. Aber natürlich, die Firmen sind ja auch interessiert an den Megatrends, die Leute entsprechend auszubilden, und damit wächst es quasi dual gleichzeitig mit. Ne? Aber grundsätzlich entwickeln wir Studiengänge, die für alle offen sind. Und dann kann man überlegen, in welcher Variante kombiniert man vielleicht noch im Verbundstudium eine Ausbildung dazu. Das ist ja auch eine Variante, die wir anbieten.
Bei den neuen Studiengängen ist es aber schon zu beobachten, dass es sozusagen gleich als Marketingmittel genutzt wird. Also die neuen Studiengänge setzen gleich auf diese duale Variante und promoten das dann auch, um dann Studierende eben möglichst schnell, möglichst viele Studierende dann für neue Studiengänge auch zu gewinnen.
Ja, also was den Bedarf sicherlich auch angeht, ist es hilfreich, dass die viele Hochschulen, und ich weiß, dass es hier in Schweinfurt auch so ist, gibt es ja einen Wirtschaftsbeirat, der auch eng mit der Hochschulleitung und mit dem Lehrbetrieb sozusagen im Austausch steht, um eben auch sagen zu können, wo sind denn Bedarfe der Wirtschaft? Und jetzt hatten wir gerade eben das Thema Wasserstoff zum Beispiel mal angesprochen. Können wir gleich mal vielleicht da mal starten. Ein ganz spannendes Thema. Und wir waren, glaube ich, hier in der Region eben mit Schweinfurt ziemlich früh als eine der ersten Hochschulen, die gerade einen dualen Studiengang Richtung Wasserstoff jetzt auch anbieten, ja?
Genau, also Wasserstofftechnik war der erste Bachelor-Studiengang deutschlandweit tatsächlich. Mittlerweile gibt es Mitwettbewerber. Den haben wir auch natürlich gleich dual akkreditiert. Das ist einer der ersten, der auch das Profilmerkmal dual nach Akkreditierung enthält. Und damit setzt man natürlich einen Megatrend. Wenn man sich die Wachstumsprognosen in dem Bereich ansieht, Wasserstofftechnik, exponentielles Wachstum, müssen wir uns natürlich auch die Fachkräfte ausbilden. Da waren und sind wir relativ frühzeitig dran. Aber wir müssen ja den Bedarf befriedigen an Fachkräften. Und wenn man sieht, welche Firmen sich mit Themen wie Brennstoffzellen, elektrische Antriebe, Wasserstoffanlagen, Wasserstoffanlagen betreiben, beschäftigen, dann ist auch das exponentielle Wachstum nur mit den entsprechenden Fachkräften möglich.
Mhm. Und im kaufmännischen Bereich sind es ja auch sicherlich dann klar angedockt an die normalen Studiengänge, aber da merken wir ja auch schon starke Zunahme in den Bereichen eben Digitalisierung, KI-Themen, die nahezu überall mit reinspielen, was, glaube ich, auch ganz gut sowohl den Bedarf der Betriebe trifft, als eben auch das Interesse der jungen Leute.
Genau, also in Würzburg haben wir neue Studiengänge Business Analytics in den Wirtschaftswissenschaften. Genau. In den Bauingenieurwesen gibt es digitales Planen und Bauen beispielsweise jetzt auch relativ neu. Also da wird auch sozusagen, werden auch an den Zukunftstechnologien ausgerichtet neue Studiengänge entwickelt.
Mhm. Und sind es dann auch so die Themen, wo man durchaus auch die jungen Leute wirklich abholen kann und die jungen Leute tatsächlich auch ein richtiges Interesse haben. Ich meine, gerade jetzt auch, wenn man über Themen Nachhaltigkeit, Wasserstofftechnologie, grüne Technologien sprechen, Querschnittstechnologien. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für viele junge Leute hochspannend ist und interessant ist und dementsprechend auch, dass sich positiv in den Zahlen niederschlägt. Ja.
Jein, es ist so, dass tatsächlich der Markt vorhanden ist. Es ist immer noch eine generelle Rückhaltung bei den Studieninteressierten, was den Windbereich tatsächlich angeht. Das ist sehr schade. Die Firmen, Wasserstofftechnik als Studiengang wird oft falsch verstanden. Also stellt man sich vielleicht den weiß Bekittelten in der Forschung vor, aber tatsächlich geht es viel näher ans Ingenieurstudium ran. Man erhält Grundlagen, man erhält die Befähigung, später Anlagen zu konzipieren, zu betreiben, Wasserstoff zu erzeugen, zu wandeln, Wasserstoffsicherheit. Man hat einen sehr, sehr ingenieurnahen Studiengang. Und das sind wir aktuell am Kommunizieren. Die Firmen erkennen den Bedarf aktuell und das Wachstum zeigt sich da tatsächlich.
Mhm. Und jetzt gerade für Schweinfurt vielleicht nochmal, um da nochmal einen Schritt nochmal nachzufragen, haben wir insbesondere einen Fokus auch auf die Robotikthemen. Das hängt damit zusammen, dass man natürlich eine große Nähe zur Industrie hat, auf der anderen Seite schon auch eine hohe Kompetenz und Stärke auch in den technischen Studiengängen und gerade mit dem Robotikzentrum und KI, das ja auch durch den Freistaat und ich glaube auch durch die Hightech-Agenda, hoffe ich, dass ich nicht falsch liege, stark gefördert wurde, man schon sehr stark Kompetenzen hat und vielleicht sogar Alleinstellungsmerkmale entwickeln kann. Vielleicht können Sie noch mal 2, 3 Sätze gerade zu dem Robotikbereich sagen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob da jetzt schon duale Studiengänge da sind oder ob zumindest die gerade in der Akkreditierung und in der Entwicklung sind.
Ja, also Dualstudierende haben wir schon. Die Akkreditierung ist geplant für nächstes Jahr. Also wir haben einen Zeitplan, wann wir welchen Studiengang dual akkreditieren. Wir sehen das jetzt eher als Formsache an, dass ab nächstes Jahr dann auch Robotikstudiengang dual akkreditiert ist. Der Studiengang explodiert sowohl national als auch international, hat uns so in Schweinfurt ein bisschen Maschinenbau den Rang abgelaufen. Was wir aktuell sehen, ist so der Trend, dass viele Firmen in Richtung Automatisierung, Robotik, aber auch Business Analytics gehen. Ja, das verschiebt sich aktuell so ein bisschen vom Maschinenbau hin zu Mechatronik, hin zu KI, hin zur Informatik. Da ist aktuell die größte Nachfrage aus der Industrie, wogleich die Industrie auch sagt, Maschinenbau ist nach wie vor unser Metier, aber aktuell haben wir die größte Not im I-Bereich, ja, was jetzt KI angeht, was Informatik angeht. Das heißt, da haben wir aktuell die größten Zuwachsraten und die stärksten Zahlen.
Mhm. Was ist in Würzburg und im sag jetzt mal, kaufmännischen Bereich noch geplant?
Also da ist meine Erfahrung, dass vielleicht Studierende Angst haben, dass sie zu unflexibel sind. Also weil im klassischen Betriebswirtschaftsstudium ist man halt einfach breit aufgestellt. Und dadurch, dass wir jetzt das Bachelor-Master-System haben, kann man sich ja immer noch im Master dann sozusagen spezialisieren und irgendwie zum Beispiel auf Datenanalyse-Master dann fokussieren. Deswegen läuft der Business Analytics-Bachelor jetzt insbesondere gerade erst nochmal ein bisschen gemächlich an. Also der Bedarf bei den Firmen ist da, aber noch nicht so die Nachfrage bei den Studierenden. Aber es ist auch so, dass trotzdem der Betriebswirtschaftslehre, dass da die Studienanfängerzahlen rückläufig sind. Also dann, es ist einfach so, dass da viele sozusagen, wie du schon sagst, gegenseitig sozusagen den Rang ablaufen, die Studiengänge. Weil jemand, der was Wirtschaftswissenschaftliches studieren will, sucht sich dann halt einen aus und wir haben immer mehr speziellere Studiengänge, auch International Management beispielsweise, da sind die Anfängerzahlen eher steigend.
Mhm. Was ich, glaube ich, vorhin noch vergessen habe zu fragen, würde ich gerne nochmal so einschieben, diese Verzahnung, weil jetzt gerade auch nochmal das Wort Praxispartner gerade gefallen ist. Wie sieht die konkret aus? Also es gibt ja im Ausbildungsbereich den Rahmenplan, der schon ziemlich genau vorgibt, welche Elemente der Wissensvermittlung auch im Rahmen der Ausbildung wann durchzuführen sind. Die sind auch stark geregelt. Auf der anderen Seite muss dann natürlich auch der akademische Bereich genau wahrscheinlich diese Phasen mit aufgreifen und dann eben den Transfer herstellen. Vielleicht können Sie da nochmal 2, 3 Sätze eben sagen, wie findet dieser Transfer zwischen Hochschullehre und zwischen Praxislehre?
Gerne. Also im Wesentlichen ist da das Verzahnungselement der Praxisplan. Ja, den haben wir jetzt für alle Studiengänge, die wir dual akkreditieren wollen, erstellt. Da steht wirklich explizit nach jedem Semester, welche Module hat die Studierende gehört, welche Kompetenzen erworben. Und dann geben wir einfach Einsatzempfehlungen an, was in der nachfolgenden Praxisphase für praktische Tätigkeiten angeboten werden sollten. Das ist ein breiter Strauß an Empfehlungen, sodass ich klein, mittelständische, aber auch Global Player wiederfinden aus den verschiedensten Branchen. Und das ist auch nicht das Muss, dass man wirklich alle Empfehlungen abarbeitet, sondern man kann sich da gezielt welche aussuchen und berichtet dann im Transferseminar nach der Praxisphase in diesem Transferkollegium. So findet auch das Feedback untereinander statt der Dualstudierenden. Die Praxispartner sind auch eingeladen, an diesem Praxisseminar teilzunehmen. Das ist nicht wirklich eine Prüfung, aber da wird dann berichtet, was hat man in welcher Form vertieft.
Mhm. Genau, und dadurch ist durch die Akkreditierung auch diese Zusammenarbeit eigentlich formalisiert und verbessert. Wie der Kollege sagt, die werden dann auch zum Transferkollegium, die Praxispartner beispielsweise, eingeladen. Und das ist was, was halt bisher noch nicht so passiert. Also da gibt es schon das duale Studium, aber eben diese Zusammenarbeit wird verstärkt. Also auch zum Beispiel die Praxispläne, da haben wir jetzt an den Fakultäten die teilweise auch an die Praxispartner geschickt, dass die nochmal Zurückmeldung geben. Die Einsatzgebiete haben wir jetzt zum Beispiel eher, könnten wir das noch mit aufnehmen und so, dass da eher der Austausch auch dann stattfindet.
Ich denke, ein Stück weit auch nehmen wir einigen Firmen die Angst. Ich erhalte oft E-Mails, Anrufe, ja, können wir uns überhaupt zulassen zum dualen Studium? Kleine Ingenieurbüros, große Konzerne. Wichtig ist uns im Wesentlichen, gibt es eine adäquate Betreuung im Unternehmen und gibt es adäquate Tätigkeiten. Und die findet man im kleinen Ingenieurbüro genauso wie im Großkonzern. Ja. Und das regeln die Praxispläne, da geben wir Empfehlungen. Das ist nicht wirklich eine Hürde, sondern die meisten Praxispartner sind tatsächlich dankbar. Die sagen, ach ja, guck, ja, dann weiß ich genau, wann ich die Studierende in welche Abteilung schicke. Das können wir alles abbilden, da fühlen wir uns wohl.
Ja. Und gerade diese Betreuung, dass ich jetzt ja praktisch sowohl an der Hochschule im Grunde meine Betreuer habe und auf der anderen Seite im Betrieb auch, das ist sicherlich auch ein Faktor, der sehr zuträglich ist und der dazu beiträgt, dass die Abbruchquoten auch deutlich niedriger sind als jetzt in normalen Studiengängen. Also das habe ich eben auch gelernt, dass es gerade da, ich glaube, deutlich unter 10% die Quoten in den meisten Studiengängen liegt, wohingegen wir in vielen, gerade technischen Studiengängen nach wie vor so deutlich über ein Drittel oder sowas sind, was schon hoch ist. Ja. Und das, glaube ich, ist ein echtes Argument, diese enge Betreuung und diese enge Verzahnung, wenn es denn wirklich gut funktioniert. Und in den meisten Fällen ist das ja wirklich gut aufgesetzt. Ja.
Auf jeden Fall. Das ist damit systematisiert, professionalisiert. Ich sehe das als eine deutliche Weiterentwicklung in der Qualität. Wie Sie sagen, die Abbrecherzahlen sind ohnehin gering. Das führt eher zu einer weiteren Reduktion der Abbrecherzahlen.
Ja. Also was mich tatsächlich noch am Ende interessieren würde, weil Sie jetzt gerade, und das hatte ich Ihnen im Vorfeld nicht zugerufen, aber ich glaube, da können Sie auch sehr, sehr gut was zu erzählen. Die MINT-Studiengänge generell, da muss man sich sehr stark drum bemühen, weil wir merken ja auch, was die Zukunft unserer Wirtschaft angeht, der Betriebe, da ist ein hoher Bedarf und ich glaube, da können wir echt noch kluge Köpfe gebrauchen. Jetzt ist es so, dass das allgemein schon schwierig ist, Leute für die MINT-Themen zu akquirieren und dann bei Mädels nochmal umso schwieriger, was ich überhaupt nicht richtig nachvollziehen kann, weil ich so viele gute Beispiele kenne, gerade im Verwandtenkreis. Meine Schwägerin ist promovierte Physikerin im Nanostrukturtechnikbereich und ich sehe so viele Beispiele, wo man einfach merkt, ja, da gibt es keinen Grund eigentlich, warum also keine Mädels drin sind, ja. Was machen denn zum Beispiel eben Hochschulen auch oder was machen Sie da ganz konkret, um die jungen Frauen und Mädchen anzusprechen und zu begeistern?
Also wir haben seit einigen Jahren sehr emsige Frauenbeauftragte, eine Kollegin von mir ist das zufällig, die bieten Girls Days an, Girls Camps, wo wirklich dann explizit Mädels eingeladen werden in den Hochschullaboren, Erfahrung zusammen, aber auch mit der Industrie, die ist ja in Schweinfurt zahlreich anwesend, bei Schaeffler gegenüber, bei ZF, bei Fresenius, dass man einfach wirklich solche Camps schafft und explizit Mädels begeistert für die Technik.
Mhm. Ja. Sie haben gerade gesagt, ja eben auch Frauenbeauftragte, also auch hier in Würzburg, ich weiß jetzt, hier gab es kürzlich eine Tagung, die hieß Science Fam und das fand ich auch richtig cool. Also da waren dann auch gerade die Mädchen aus vielen allgemeinbildenden Schulen hier eingeladen, waren der ganze Hörsaal war proppevoll. Und auch da versucht man eben einfach zu zeigen, welche Möglichkeiten es da gibt und dass es eigentlich gar keine Gründe gibt, da zu sagen. Also ich meine, ich merke das mittlerweile, da ist man natürlich sensibilisiert, wenn man selber auch zu Hause Mädels hat und dann plötzlich dann Aussagen kommen wie, oh, Mathe, das kann ich nicht. Und dann denke ich mir, wie bitte, wie kommst du jetzt auf die Idee, dass du Mathe nicht kannst? Wo ja das überhaupt nicht stimmt, wenn man sich die Noten anguckt, nur wenn sie nichts lernt, ja. Und dann ist schon berechtigt, aber das ist dann kein Mädchenproblem, sondern das ist ein generelles. Also von daher, ich glaube einfach, man muss da echt viel machen und auch Beispiele zeigen, dass das gute Sachen, dass viele spannende Felder da sind, die sowohl Mädchen wie Jungs gleichzeitig ansprechen.
Also unbedingt. Also im dualen Studium haben wir zahlreiche Mädels und ich glaube, die letzten 2 Jahren wird jährlich der Dualissimo-Preis verliehen. Da hatten wir Gewinnerinnen jeweils von der THWS und das waren, wie schon gesagt, beides Male Mädels in der jüngsten Vergangenheit. Also die Leistungen passen und ich glaube, die Frauenquote ist auch im Dualbereich relativ hoch. Also hier wird wirklich durch die Firmen auch nochmal gepusht.
Ja. Ja, also von daher, ich sage jetzt einfach mal vielen Dank. Waren viele spannende Einblicke, Herr Leitsch, Herr Christel. Passt hervorragend auch, glaube ich, zusammen mit zu dem, was wir im Vorfeld mit Herrn Ott noch besprochen haben, auch angeknüpft an die Tagung, die hier stattgefunden hat. Also ich finde, das duale Studium ist auf jeden Fall ein echt spannender Baustein in unserem Bildungssystem, der eben beide Komponenten zusammenbringt, das Theoretische, aber auch das Praktische, das Akademische und das Duale. Und ob es sicherlich auch nicht für jeden das Perfekte, aber ein sehr schöner Baustein. Und ich glaube, man muss einfach gucken, dass diejenigen, die da sehr gut geeignet sind, dass man denen das auch nahe bringt, dass die da reinkommen und dass jeder sein System findet. Aber ich glaube schon, wir haben hier echt ein tolles Asset mit dem dualen Studium. Erstmal vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, wir bleiben da auch weiter im Austausch.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Hey, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bin ich happy, wenn ihr den Podcast auch abonniert auf Spotify, iTunes, überall, wo man den Podcast hören kann. Schaut auch durchaus mal bei TikTok vorbei oder Instagram vorbei. Ich versuche auch gerade mit Kurzvideos den Podcast zu bewerben und natürlich empfehlt den Podcast weiter an Freunde, Verwandte, Kollegen und alle, die sich für die Themen interessieren. Danke, bis zum nächsten Mal.